Liebe Freunde, herzlich willkommen zum The Poet Magazin Nummer 57 und ich habe mal wieder ein paar Nachrichten für euch. Vielleicht kennt ihr sie schon, vielleicht sind sie neu für euch, auf jeden Fall empfinde ich sie als erwähnenswert und diesmal erwähne ich Folgendes. Entlassungen und Probleme bei Amazon Game Studios, Fanärger über den PC-Release von Shenmue 3, Ubisofts Positionierung als ein Studio mit unpolitischen Spielen, sinkende Zuschauerzahlen von Fortnite bei Twitch und ein Easter Egg, das sich über viele verschiedene Spiele erstreckt. Falls sich bis zur Veröffentlichung dieser Sendung noch eine ganz große Headline zugetragen hat, dann seid bitte darüber informiert, dass ich diese Folge aufgrund eines Feier- und eines Brückentages nicht ganz so aktuell recherchiert und aufgenommen habe wie sonst. Deshalb fehlt das dann höchstwahrscheinlich und nun viel Spaß bei der Sendung. Amazon feuert Dutzende Spieleentwickler während der Spielemesse E3. Es gibt in der Medienwelt den Begriff des Burying, des Begrabens von schlechten oder unbequemen Nachrichten, indem man sie von der Leine lässt, wenn die Aufmerksamkeit der Menschen ganz woanders ist. Ein oft genanntes Beispiel ist etwa die Fußball-WM, während der bei uns gerne mal umstrittene Gesetze verabschiedet werden. Einer intensiveren Betrachtung hält dieses Beispiel zwar nicht stand, aber dennoch der Begriff existiert und ein Schelm ist, wer Böses dabei denkt, dass der Internetriese Amazon ausgerechnet die E3-Woche wählte, um Dutzenden Mitarbeitern seiner Games-Abteilung zu kündigen. Wie Kotaku nämlich am 14. Juni berichtete, habe man den Betroffenen am Vortag die schlechte Botschaft überbracht und 60 Tage Zeit gegeben, innerhalb des Konzerns neue Stellen zu finden. Würden sie komplett ausscheiden, würde ihnen aber auch eine Abfindung gezahlt, soweit so fair. Allerdings seien auch einige bislang nicht angekündigte Spieleprojekte eingestellt worden. Das gibt ein Amazon-Sprecher dann gegenüber Kotaku auch zu, ohne jedoch die Zahl der gefeuerten Mitarbeiter zu nennen. Es scheinen also nach Informationen, die dem Autoren direkt zugespielt wurden, einige Dutzend Menschen zu sein. Dazu kam von Amazon die üblichen Konzernsprechargumente. Da geht es um die Priorisierung laufender Projekte, um Geschäftszyklen, Ressourcenbündelungen, langfristige Prioritäten und das andauernde Engagement für Games. Und diese Sache ist ein schöner Anlass, mal auf die Amazon Game Studios zu schauen. Schon seit 2011 bietet Amazon seinen eigenen App Store für Mobile an und begann damals auch Spieleentwickler für eigene Mobile-Produktionen anzuheuern. 2014 folgte dann der große Schritt. Amazon stellte eine Handvoll Eigenproduktionen für die hausinternen TV-Clients und Mobilgeräte vor und kaufte ein. Kim Swift etwa, die Designerin von Portal oder den Far Cry 2-Designer Clint Hocking. Oder das US-Entwicklerstudio Double Helix, damals bekannt durch das Xbox One-Prügelspiel Killer Instinct. Und dann im August 2014 kaufte Amazon die Streaming-Plattform Twitch. Und 2015 dann kaufte Amazon in Frankfurt die CryEngine ein, um daraus die eigene Game-Engine namens Lumberyard zu kreieren, die seitdem auch von Star Citizen übernommen wurde. Im Jahr 2016 dann zeigte der Konzern die ersten Früchte dieser AAA-Initiative. 3 Spiele wurden angekündigt. Zum einen das Projekt von Double Helix mit dem Titel Breakaway. Das war ein Multiplayer-Brawler mit E-Sport-Fokus und Twitch-Integration. Dann wäre da noch Crucible, ein Mehrspieler-Action-Spiel, in dem Spieler auf einem Alien-Planeten gegeneinander kämpfen. Kernfeature sollen das spontane Schließen und Brechen von Allianzen zwischen den einzelnen Teilnehmern sowie ein zusätzlicher Spieler in der Rolle des Kampfregisseurs sein. Auch dieses Spiel hat einen klaren Fokus auf E-Sport und auf Zuschauer via Twitch. Zuletzt wäre dann noch New World, ein Sandbox-MMO, in dem wir in einer mittelalterlich wirkenden Fantasy-Welt einen neuen Kontinent erkunden und besiedeln, mit Fokus auf Crafting, also von Gegenständen, aber auch das Crafting von Gebäuden, so wie bei Rust, mit einer Prise Survival, mit PvE sowie PvP. Nun, 2 Projekte sind noch übrig. Breakaway wurde 2017 eingestampft, auch Kim Swift arbeitet längst nicht mehr bei Amazon. 2017 ging sie zu EA Motive, ohne ein veröffentlichtes Spiel bei Amazon. Und sie folgt damit Clint Hocking, der bereits 2015 wieder Amazon verließ und es erneut bei Ubisoft versuchte und nun Creative Director von Watch Dogs 3 ist. Und laut aktueller Berichte sei die hauseigene Engine, die Lumberyard Engine, die auf der CryEngine basiert, nicht für die Art Multiplayer-Titel geeignet gewesen, die die Amazon-Entwickler im Sinne hatten, und sie sorgte dadurch für Probleme und soll ein Grund für das Scheitern des Breakaway-Projekts gewesen sein. Auch andere Games-Projekte von Amazon scheiterten. So begann man Ende Februar 2017 damit, PC-Spiele via Twitch zu verkaufen, und gab das dann im November 2018 wieder auf. Aktuell gerüchtelt es, dass Amazon ein Auge auf Game-Streaming à la Stadia oder PlayStation Now geworfen hat. Angesichts der bestehenden Amazon-Cloud-Infrastruktur sicherlich keine schlechte Idee und vielleicht ein Projekt, das am Ende Früchte tragen wird. Aber Amazon als First-Party-Entwickler von exklusiven Spielen? 5 Jahre nach dem ersten großen Push in die Richtung sieht die Bilanz eher bescheiden aus. Aber mal sehen, wie das weitergeht und wie sich die Konkurrenz schlagen wird. Google kündigte ja ebenfalls an, eigene Spiele für Stadia zu produzieren, heuerte etwa Jade Raymond an, um die eigenen Studios zu leiten. Ob das ähnlich laufen wird wie bei Amazon? Die prominenten Entwicklereinkäufe suchen sich rasch neue Jobs und ein paar wenige Eigenproduktionen schmoren für Jahre in der Entwicklerhölle? Wir werden es irgendwann rausfinden. Nächste Meldung. Shenmue 3 für PC im Epic Games Store exklusiv, Fans sauer. Und wieder ist ein kommendes Spiel exklusiv im Epic Games Store gelandet, dem neuen Steam-Konkurrenten, der seit Dezember letzten Jahres um die Gunst von Entwicklern und Publishern wirbt. Und das vor allem mit dem Argument Geld. Pro Euro, den ein User dort für Spiele bezahlt, bleibt da mehr beim Hersteller des Spiels hängen als in anderen Stores. Und obendrein kaufte Epic seit dem Start seines neuen PC-Spielestores auch zahlreiche Projekte ein, um ihre PC-Fassungen zumindest zeitlich exklusiv an den hauseigenen Store zu binden. Das sorgte teils für gehörigen Ärger, etwa im Falle von Metro Exodus, dem dritten Teil der Shooter-Reihe von 4A Games, zu dem bereits eine Steam-Seite existierte und das man bereits auf Steam vorbestellen konnte, das aber dennoch wenige Wochen vor dem Release exklusiv zum Epic Games Store wanderte. Das war damals, wie Epic es oft und deutlich klarstellte, eine Entscheidung des Publishers Deep Silver. Der Shitstorm folgte auf dem Fuß. Und tja, Deep Silver scheint daraus nicht viel gelernt zu haben, oder zumindest das Falsche, denn am 10. Juni im Rahmen einer Trailerpremiere bei der PC Gaming Show und in Form eines Kickstarter-Update-Beitrags kündigte das Team hinter Shenmue 3 an, dass die PC-Version im Epic Games Store erscheinen würde. Und das tat man nicht mit Bedauern, sondern man, Zitat, freute sich, diese Nachricht zu verkünden. Man habe das zusammen nach viel Diskussionen mit Publisher Deep Silver entschieden und sich entschlossen, dass der Epic Games Store die beste Plattform für das Spiel sei. Für alle weiteren Fragen verweist der Beitrag dann scheu auf den FAQ-Bereich der Webseite, wo man dann erfährt, dass Shenmue 3 ein ganzes Jahr lang beim Epic Games Store exklusiv zu haben sein wird. Erst dann kommt die PC-Version auch auf Steam und in andere Digitalstores. Auch ein Link zum Deep Silver Kundensupport gab uns das Kickstarter-Update mit. Es scheint, als hätten die Entwickler kommen sehen, dass die Fans alles andere als erfreut reagieren würden. Und sie vermitteln mir damit auch das Bild, dass hier Deep Silver an der Entscheidung maßgeblich beteiligt war. Bislang war die PC-Version von Shenmue 3 nämlich stets als Steam-Release geplant. Hierzu wurden Umfragen unter den Kickstarter-Backern durchgeführt. Der Steam-Client wurde lange Zeit bei den PC-Systemvoraussetzungen genannt. Der Steam-Release war abgemacht. Doch nein, halt, jetzt ist es der Epic Games Store. Das wird sich sicherlich lohnen für die Entwickler und für die Publisher. Und die Fans? Erzürnt. Wegen der gebrochenen Versprechen, wegen der Dreistigkeit, ihnen das als frohe Botschaft zu verkaufen, und wegen der offensichtlichen Ignoranz oder Unwissenheit, was den Effekt solcher Last-Minute-Epic-Store-Exklusivtitel in der Gamer-Szene angeht. Und obendrein verärgerte Bäcker, die eine Rückerstattung forderten, weil ihnen eine Steam-Version versprochen wurde, die wurden enttäuscht. Es wird keine Rückerstattungen geben. Am 14. Juni folgte dann die vorläufig letzte Kommunikation zum Thema. Wieder auf Kickstarter gab es eine Stellungnahme von Ösnet, dem Entwickler, Deep Silver und Epic Games. Zitat: Hallo zusammen. Wir wollen sichergehen, dass Bäcker wissen, dass wir ihre Bedenken wahrnehmen. Wir bitten all unsere Fans höflich, noch etwas Geduld zu haben. Aktuell präsentieren wir das Spiel auf der E3 und müssen erst wieder in unsere jeweiligen Büros zurückkehren, um die Situation einzuschätzen und gemeinsam einen Weg vorwärts zu finden, um dem Vertrauen, das ihr uns entgegengebracht habt, gerecht zu werden. Danke für eure Geduld und Unterstützung. Zitat Ende. Tja, und das ist der aktuelle Zwischenstand dieser Story. Wieder einmal Ärger um eine Epic Games Store Exklusivität. Und wieder mal aus gutem Grund, weil auch hier die Entscheidung für Steam bereits getroffen und kommuniziert wurde. Da ist der Ärger einfach vorprogrammiert. Aber Ach, wozu an dieser Stelle noch rummosern, wenn doch bereits am 11. Juni Jörg Lübel vom 4players.de eine angenehm bissige Kolumne zu diesem Thema verfasst hat. Sie trägt den Titel Geht's noch Deep Silver und ist wie immer und wie alle anderen Quellen im Beitrag sowie in der Episodenbeschreibung dieses Podcasts verlinkt. Viel Spaß beim Lesen. Ubisoft erklärt, warum seine Spiele nicht politisch sind. Ubisofts Spiele sind nicht politisch, sie haben keine Agenda, vielmehr sollen sie zum Nachdenken anregen. Diese Aussage ist nicht neu, die wird immer wieder mal von Seiten Ubisofts getätigt. Etwa vor etwa einem Jahr, als der Ubisoft-CEO Yves Guillemot gegenüber dem britischen Guardian Folgendes sagte, Zitat, unser Ziel in allen Spielen, die wir erschaffen, ist es, die Leute nachdenken zu lassen. Wir wollen sie mit Fragen konfrontieren, die sie sich nicht immer automatisch selber stellen. Wir wollen, dass Spieler anderen Meinungen zuhören und ihre eigene Meinung bilden. Unser Ziel ist es, dem Spieler all diese Werkzeuge zu geben, um über Themen nachzudenken und in der Lage zu sein, das große Ganze zu erfassen. Zitat Ende. Und auf die Nachfrage, ob das bedeutet, dass Ubisofts Spiele also politische Thematiken haben, sich aber politisch neutral, unparteiisch positionieren, antwortete Guillemot, Zitat, ganz genau, der Spieler ist ein Teil davon. Man spricht mit Leuten, die eine andere Meinung als die eigene haben, man probiert verschiedene Dinge aus und man kann so seine Sichtweise eines Themas verändern. Das ist, was wir tun wollen. Wir wollen nicht sagen, tu das, denk auf diese Weise. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass man sich nach dem Spielen dieser Themen mehr bewusst ist. Zitat Ende. Diese Positionierung von Ubisoft angesichts der Thematik vieler Ubi-Titel ist schon bemerkenswert. So setzte uns etwa Far Cry 5 einen religiösen Kult in der US-Provinz als Gegner vor die Flinte. So lässt uns The Division 2 als Paramilitär ohne jegliche Konsequenzen Plünderer erschießen. Und so inszeniert Watch Dogs Legion ein Großbritannien als totalitären Überwachungsstaat. Oder nehmen wir das kürzlich angekündigte Ghost Recon Breakpoint, in dem eine Gruppe abtrünniger US-Soldaten einen Tech-Giganten samt seiner Drohnenarmee kapert und für seine eigene politische Agenda nutzt. Chefentwickler Sébastien Laprestre äußerte sich im Mai hierzu wie folgt, Zitat, wir machen hier ein Spiel, wir versuchen nicht, politische Statements in unseren Spielen zu machen. Zitat Ende. Und weil solche Zitate immer wieder mal für Schlagzeilen sorgten, veröffentlichte Ubisoft am 7. Juni ein Interview mit Tommy Francois, der als Vice President of Editorial im Konzern arbeitet, also als redaktioneller oder inhaltlicher Leiter. Und dieses Interview beschäftigt sich im Detail mit dem von Guillemot im Guardian-Interview vertretenen Standpunkt, dass Ubisoft-Spiele eben keine politische Message haben, sondern vielmehr, dass sich der Spieler seine eigene Meinung bilden soll. Francois erklärt, Zitat, wir bauen Simulationen, die von Systemen angetrieben werden. Diese Systeme reichen von Physik über Fauna und Flora bis hin zu anderen von Menschen geschaffenen, etwa Firmen, Politik und Religion. Unsere Idee ist es, dass man darin nicht nur Zuschauer ist, man ist ein Darsteller. Normalerweise, wenn man ein Zuschauer ist und einen Film schaut, bekommt man vielleicht eine Perspektive, eine Sichtweise pro Film, vielleicht auch ein paar. Wir glauben, dass Spieler einen Rundumblick auf das Leben bieten sollten und die Spieler mit allen Sichtweisen interagieren lassen sollten. Wäre mein Spiel etwa im Vietnamkonflikt angesiedelt, neues Beispiel, würden wir die Viet Minh, die Viet Cong, ja eigentlich jedermanns Perspektive haben wollen. Das wiederum bezieht sich darauf, Leute ihre eigene Meinung bilden zu lassen und unsere Fähigkeit, erwachsenere Spiele herzustellen, die nuanciert sind, anstatt schwarz-weiß. Und das ist auch mit dem festen Glauben verbunden, dass wir die Menschen mit Systemen spielen lassen, die das echte Leben reflektieren. Wenn man sie manipuliert, zieht man daraus Wissen, wie diese Dinge im echten Leben funktionieren. Wir glauben, hier ist eine Chance verborgen. Zitat Ende. Das ganze Interview über wird dieser Standpunkt nicht verlassen. Ubisoft-Spiele als systemische Abbildung realer Systeme, Geschehnisse und Ideologien, die dort alle fair repräsentiert sind. Kein erhobener Zeigefinger, keine Moralkeule, keine klare politische Message. Dafür die Möglichkeit für jeden Spieler, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ja, sogar aus dem Spiel Lehren für das echte Leben zu ziehen. Wie weit geht diese Offenheit, wird als Frage aufgeworfen. Wo zieht man intern die Grenze, wenn es um Sichtweisen geht, die als brenzlig bekannt sind? Oder wo wir wissen, dass es eine Erfahrung nicht wert ist, weiter erforscht zu werden? François sagt nun zur Frage, ob es da intern Grenzen gäbe, Zitat, grundsätzlich nein. Während wir Spiele erschaffen, kommt es in den meisten Fällen eher zur Selbstzensur, die wir tatsächlich bekämpfen. Mein Boss, Serge Hascoët, der kreative Leiter Ubisofts, hat den Teams oft gesagt, ich musste euch nie etwas verbieten, Leute, ihr zensiert euch selbst. Bitte fordert mich heraus, lasst uns überlegen, ob wir euch zensieren sollten, denn es wäre der Beweis, dass ihr Dinge zu sagen habt und ich hätte lieber dieses Problem. Wir hatten Diskussionen, wie wir damit umgehen sollen. Wir sind manchmal etwas verängstigt, während wir Welten bauen. Das war etwa bei Far Cry 5 so. Ein tolles Spiel, aber wir konnten darin nicht alle Sichtweisen und Perspektiven aufzeigen. Wir glauben, dass letztendlich in der Zukunft Spieler in der Lage sein sollten, eine Spielwelt zu betreten und so viele unterschiedliche Erfahrungen, wie sie wollen, zu haben. So viele politische Sichtweisen zu erleben, wie sie wollen. So viele Religionen, wie sie wollen. So viele Fantasien, wie sie wollen. Zitat Ende. Später dann aber erklärt François, dass es durchaus Dinge gibt, die geschnitten werden. Und zwar, wenn es darum geht, reale Ideologien und Systeme akkurat darzustellen. Zitat, wenn wir finden, dass es zu Stereotyp oder bestimmten Dingen gegenüber respektlos wird, ziehen wir es zurück. Es macht mich wirklich traurig, wenn ich manche der Sachen sehe, die geschnitten werden. Wir schneiden natürlich aus Produktionsgründen, denn wir haben große Ambitionen, aber wir müssen die Spiele auch fertigstellen. Es gibt aber auch andere Gründe, Dinge zu schneiden. Manchmal fühlt sich das Team nicht wohl damit, wie etwas dargestellt wird, glaubt nicht, dass man ihm gerecht wird. Ja, das ist schon ein großer Druck. Zitat Ende. Und so weit mal mit den Zitaten aus dem Interview, das ich euch nur als Lektüre empfehlen kann, weil es zwar diesen Standpunkt detailreich ausführt, ich aber immer noch nicht so richtig verstehe, wieso dieser Standpunkt existiert, wieso diese Scheu vor einer Message, vor Autorenschaft und wieso diese Verpflichtung, neutral und fair und respektvoll zu sein. Haben hasserfüllte Extremisten in Zukunft also das Recht, ihrer Meinung nach korrekt in Ubisoft-Spielen dargestellt zu werden? Können sich Parteien angesichts einer solchen Bekenntnis später vielleicht über das Fehlen ihrer Sichtweise in einem Spiel mit modernem Setting beschweren? Oder Kreationisten oder Impfgegner oder Reichsbürger? Ich kann durchaus verstehen, dass Subtilität in der Message und interaktive Systeme, aus denen man lernen kann, eine großartige Möglichkeit sind, Wissen zu vermitteln und den Spieler Konzepte erfahren zu lassen. Learning by doing. Ein mündiger Spieler, der selbst entscheidet, was ihm gefällt und was nicht. Aber irgendwie wirkt diese Ansage für mich wie ein Feigenblatt, wie eine von den Konzernanwälten vorformulierte Universalausrede zum Haftungsausschluss gegen jegliche Beschwerde. Vielleicht kann man das sogar als Rückgratlosigkeit sehen gegenüber was auch immer ideologisch und politisch in den nächsten Jahrzehnten auf der Welt passieren wird. Oder geht es doch nur darum, sich gegenüber Spielepresse und Shitstorm geübter Netzöffentlichkeit klar zu positionieren? Ach, ich weiß es nicht. Dafür ist das am Ende alles immer noch viel zu abstrakt und zu vage formuliert. Die fiesen Fragen fehlen in diesem hausgeschriebenen Interview, aber ich finde, es regt zum Nachdenken an. Ich hab's gern gelesen und drüber nachgedacht und ich bin außerdem erstaunt, dass es überhaupt einen Chef fürs Inhaltliche bei Ubisoft gibt. Und ich hoffe außerdem, Wolfgang widmet sich dieser Story mal in einer seiner bissigen Kolumnen. Der Mann ist nämlich politisch und Gott kann er wunderbar vom Leder ziehen. Und eine kleine Mini-News am Rande, die hier einfach super passt. Ratet mal, wessen Social-Media-Werbung in China für Probleme sorgte, weil sie für politisch gehalten wurde? Ha, genau, Ubisofts Werbebildchen für Watch Dogs Legion, in dem maskierte Charaktere zu sehen waren, von denen einer einen Regenschirm mit der Union Jack, mit der Flagge des Vereinigten Königreichs trägt. Nur fehlte da der Hinweis, dass das Spiel den Schauplatz London hat. Und weil gerade im ehemals britisch regierten Hongkong riesige Proteste gegen ein neues Auslieferungsgesetz stattfinden, wirkte der Werbebanner des politisch äußerst neutralen Ubisoft-Konzerns direkt mal so, als würde da Stellung bezogen. Da hat wohl der Vice President of Editorial nicht aufgepasst. Fortnite. Sinkende Zuschauerzahlen auf Twitch. Fortnite, die Gaming-Sensation der Jahre 2017 und 18, scheint langsam aus der Mode zu kommen und dem Schicksal der Tamagotchis und Fidget-Spinner anheimzufallen. Naja, okay, das ist schrecklich übertrieben, aber das Spiel ist eben mit seinem Battle-Royale-Modus vor allem bei einer sehr jungen Zielgruppe extrem populär und die ist nicht gerade für ihre jahrzehntelange Treue zu einem bestimmten Trend bekannt. Und dieser Trend, der scheint, wie gesagt, an Fahrt zu verlieren. So berichtet die Analysewebseite githype.com, dass die durchschnittlichen Twitch-Zuschauerzahlen von Fortnite seit dem Juli 2018 um 41% gesunken seien und auch ein zweitägiges Promi-Turnier im Anschluss an die E3-Woche konnte lange nicht so viele Zuschauer mobilisieren wie eine ähnliche Veranstaltung im Vorjahr. Damals schauten in der Spitze 1,5 Millionen Menschen auf Twitch zu. Dieses Jahr erreichte die sogenannte Summer Block Party keine 500.000 Viewer mehr in der Spitze und sorgte auch nicht für signifikant mehr Fortnite-Zuschauer, als sich an normalen Wochenenden auf Twitch finden. Ein Grund hierfür war sicherlich auch die Abwesenheit vieler Promi-Streamer, die noch im letzten Jahr dabei waren. Doch seitdem gibt es eben mehr Konkurrenz im Battle-Royale-Genre. Die Spielweise ist mittlerweile immer verbreiteter und Titel wie Apex Legends, die greifen gezielt eine Zielgruppe an, genauso wie Streamer und Influencer, denen Fortnite vielleicht etwas zu kindisch ist. Derweil schickt sich der MOBA-Dauerbrenner League of Legends an, dieses Jahr wieder zum meistgeschauten Spiel auf Twitch zu werden. 2018 konnte Fortnite die View-Krone an sich reißen, in den letzten 30 Tagen aber war League of Legends bereits wieder da, wo es seit 2015 eigentlich fast jeden Monat ist, auf Platz 1 der Zuschauerzahlen und weiter reichen die Zahlen von getype.com nicht zurück. Die Tatsache, dass Entwickler Riot Games justament mit Teamfight Tactics soeben eine eigene Fassung des Überraschungserfolgs Auto Chess veröffentlicht hat, die dürfte sicher noch dazu beitragen. Aber ja, Fortnite jetzt schon in eine Schublade mit den Fidget Spinnern zu packen, dafür ist es wirklich noch viel zu früh. Das Spiel ist nach wie vor unfassbar erfolgreich. Es war aber schon mal beliebter. Und in einer Welt, wo eigentlich immer nur Wachstum so richtig geil ist, hat das halt schon eine gewisse Strahlkraft. Greentooth, das Grafikdesigner-Insider-Easter-Egg. Zuletzt noch eine kleine, eher belanglose Story, aber die ist schön harmlos und nett und ich bin erst vor kurzem drauf gestoßen und ich habe das Bedürfnis, sie euch mitzuteilen. Konkret war es eine Polygon-Story vom 18. Juni, die mich auf Greentooth aufmerksam machte. Das ist eine Art Smiley-Gesicht in grüner Farbe und mit einer eckigen Zahnreihe am Oberkiefer. Greentooth erinnert ein wenig an die Super Mario Geister und es ist das Logo von Polycount, einer Online-Community für 3D-Künstler. Die stellen dort ihre Werke vor, die diskutieren, die tauschen sich in Foren aus oder nehmen an Wettbewerben teil. Es gibt dort außerdem ein Wiki, das auf verschiedene Foren-Threads und Tutorials verlinkt, was Polycount zu einem der Places to be im Netz für 3D-Künstler macht. Und die haben seit Jahren schon dieses Greentooth-Logo in Spieleprojekten versteckt, an denen sie halt gearbeitet haben und wahrscheinlich auch in anderen Medien. Das Logo von Polycount nämlich kann dank der Creative Commons Lizenz frei von jedem benutzt und verändert werden. Das einzige Limit ist es, Greentooth in irgendeiner Form direkt zu verkaufen, etwa als Maskottchen oder Sticker. Aber Designer können das grüne Smiley nach Herzenslust in ihren Spielen und Produkten verwenden. Und so existiert schon seit Jahren dieses viele Spiele überspannende Easter Egg, von dem ich nie etwas gewusst habe. Greentooth steckt in Wolfenstein The New Order als Polaroid auf einem Tisch, im PS4 Spider-Man-Spiel als Button an einem Kostüm, auch Deus Ex Mankind Divided macht einen Button aus Greentooth und in The Division taucht das Ding in einem Poster als kleines Stilelement auf. Das ist jetzt kein Mega-Easter Egg, das man in hunderten Spielen findet. Der Greentooth-Sichtungs-Thread auf der Website ist ebenfalls überschaubar. Aber ich kannte das Ding noch nicht und ich freue mich, davon erfahren zu haben. Vielleicht entdecke ich ja selber mal einen in einem Spiel in den nächsten Monaten oder Jahren. Das würde mich voll freuen. Und ich mag solche versteckten kleinen Sachen halt einfach. Und deswegen hat mich die News über Greentooth total bezaubert. Und vielleicht schaut ihr auch mal rein. Ach, mein Herz lässt sich von sowas halt irgendwie begeistern. So denn, das war es mit den Magazinthemen für diese Ausgabe. Kommen wir zum Release-Ausblick auf die kommenden zwei Wochen. Folgende PC- und Konsolenspiele, die bis zum 5. Juli erscheinen, die halte ich für erwähnenswert, auch wenn ich freilich weder Spielspaß noch das Einhalten dieser Termine garantieren kann. Den Anfang macht ein ehemaliges PS3-Exklusivspiel, das nun über den Epic Games Store auch für den PC erscheint. Heavy Rain, der interaktive Thriller von Quantic Dream. Darin erleben wir die Perspektiven von vier spielbaren Protagonisten, die aus unterschiedlichen Motiven die Mordserie des sogenannten Origami-Killers untersuchen. Im Spiel treffen wir zahlreiche Entscheidungen, absolvieren Geschicklichkeitspassagen in Form von Quicktime-Events und erledigen auch sehr viele alltägliche Handlungen mittels einer, kreativ umständlichen Controllersteuerung, wie schon beim Vorgänger Fahrenheit. Die anderen bislang PlayStation-exklusiven Quantic Dream-Spiele Beyond Two Souls und Detroit Become Human, die werden ebenfalls noch dieses Jahr via Epic Games Store für den PC erscheinen. Am 25.06. dann erscheint F1 2019 aus dem Hause Codemasters für den PC, die PS4 und die Xbox One. Es ist das mittlerweile 12. Formel-1-Spiel des Entwicklers und wie bei FIFA, Madden und Co. gibt es da Jahr für Jahr vor allem die aktuellen Saisondaten und Updates. Es würden also die korrekten Fahrer in den korrekten Fahrzeugen auf den korrekten Strecken sein. Dazu gibt es viele kleine Veränderungen, die ich nicht kenne. Und diesmal stehen etwa die Karrieren von Alain Prost und Ayrton Senna im Fokus des Karrieremodus. Na dann, alle Formel 1 Interessierten sind hiermit informiert. Am 25. Juni kommt dann auch noch Samurai Showdown vom japanischen Entwickler SNK. Das Fighting Game stellt eine Art Reboot der Serie dar und bietet klassische Beat'em-up-Kost mit einem schrillen Personal und allerlei Hieb- und Stichwaffen. Inszenatorisch mit den 3D-Umgebungen und Charakteren sowie dem 2D-Gameplay und dem Cell-Shading-Look erinnert das alles relativ stark an Street Fighter 4. Und weiter reicht meine Kenntnis auch dieses Genres nicht. Auch die Reihe ist mir nicht weiter bekannt, um hier noch irgendwas beizutragen. Das würde zu weit gehen. Samurai Showdown kommt jedenfalls für Xbox One und PS4. PC- und Switch-Fassungen sollen Ende des Jahres folgen. Am 25.06. kommt dann auch noch ein PS4-Exklusivspiel von Sega, auf das ich mich persönlich sehr freue. Judgment. Das Spiel kommt von Segas Yakuza Studio, dem Ryuga Kotoko Studio, und stellt eine Art Spin-off der Yakuza-Reihe dar. Wieder geht es in den fiktiven Stadtteil Kamurocho. Auch wieder werden jede Menge Assets recycelt. Diesmal ist man jedoch nicht als Yakuza-Handlanger unterwegs, sondern in der Rolle des Privatdetektivs Takayuki Yagami, der einen Serienmörder fassen muss. Eine gewisse Schnittmenge mit den Yakuza-Spielen scheint es da sicher zu geben. Takayuki prügelt sich etwa ebenso regelmäßig mit Straßengangstern wie der Yakuza-Held Kiryu Kazuma, aber dazwischen muss man in Judgment eben Tatorte untersuchen, Beweise aufnehmen und Zeugen verhören. Ich bin gespannt, ob dieser Mix aus Prügelspiel und Phoenix Wright funktioniert. Ich denke, ich werde es ausprobieren. Witziges Detail am Rande übrigens, einer der Nebendarsteller des Spiels, das in Japan als Judge Eyes bekannt ist, wurde vom japanischen Schauspieler Pierre Taki verkörpert, in Aussehen und Stimme. Das machen die Entwickler mit ihren Yakuza-Spielen auch gern, da ist so ein bisschen B- und C-Prominenz im Spiel vorhanden. Sogar Takeshi Kitano hat da mal mitgespielt in Yakuza 6 damals. Als Pierre Taki aber im März wegen Kokainkonsum verhaftet wurde, nahm Sega das in Japan längst erschienene Spiel komplett vom Markt und stellte auch jegliche Werbemaßnahmen ein. Und dann wurde angefangen, dieses Spiel um Pierre Takis Beitrag zu erleichtern. Die von ihm gespielte Figur wurde visuell verändert, hat also ein Facelift bekommen und die Stimme neu eingesprochen. Und diese Fassung ist dann anscheinend auch die Basis für den westlichen Release von Judgment. Und in Japan wird dann die so auf diese Art und Weise geschnittene Fassung im Juli dann wieder erscheinen. Während das Ding über ein Vierteljahr komplett vom Markt verschwand, um das auf diese seltsame Art und Weise zu zensieren. Um da jede Spur dieses gefallenen Schauspielers zu tilgen. Krass, oder? Das nächste Spiel kommt am 28. Juni und es heißt The Sinking City. Es ist ein düsteres Investigativabenteuer. Wir spielen darin einen Kriegsveteran, der als Privatermittler arbeitet und von albtraumhaften Visionen geplagt wird. Die führen ihn in den verfallenen Fischerort Oakmont, Massachusetts, der langsam im Meer versinkt und wo Lovecraftscher Horror wartet. Entwickelt wird das Spiel von Frogwares, dem Team hinter den Sherlock Holmes Adventures der letzten Jahre. Das kommt für PC, PS4 und Xbox One. Im Laufe des Jahres soll dann auch eine Switch-Version folgen. Dann haben wir am 28. Juni auch noch den Super Mario Maker 2 für die Switch, Nintendos Mario-Spielbaukasten in seiner zweiten Fassung um viele Details und vor allem die Assets von Super Mario 3D World bereichert. Und ich höre jetzt schon, wie André mit den Hufen scharrt. Aus irgendeinem Grund liebt er den Vorgänger für die Wii U. Irgendwas mit Familie, heiterem Spaß und Herausforderungen, verstehe einer diesen Menschen. Aber was ich damit sagen will, ich rechne damit, dass er dazu irgendwann auch ein, zwei Worte im Rahmen eines Podcasts verlieren wird. Können wir ja schon mal damit rechnen. Und am 5. Juli dann, oh ja, großer Zeitsprung, hallo Sommerloch, am 5. Juli jedenfalls kommt Sea of Solitude für PS4, Xbox One und PC heraus. Das vom Berliner Studio Yomai Games entwickelte Adventure kommt über das Electronic Arts Label EA Originals raus und wir erkunden darin eine im Wasser versunkene, pastellfarbene und mysteriöse Welt. Und das tun wir als Kay, die in ein Monster verwandelt wurde und sich nun auf eine Reise durch diese Welt begibt. Seit der Ankündigung des Spiels vor so ziemlich einem Jahr gab es übrigens null neue Infos dazu. Das macht mich neugierig. Ist das EAs stiefmütterliche Indie-Vermarktung? Ist es ein Hinweis auf Probleme bei der Entwicklung? Oder haben sich die Macher alle Überraschungen für das fertige Spiel aufgehoben? Tja, und mit diesen Fragen entlasse ich euch aus dieser Folge. Und ich habe noch mehr. Was werdet ihr in den kommenden 2 Wochen spielen? Ob es jemals wieder angenehm kühl wird? Was hilft gegen Langeweile im Games-Sommerloch? Welches Spiel reißt sich der Epic Games Store demnächst unter den Nagel und welches Studio THQ Nordic? Und hören wir uns in 2 Wochen wieder oder eher schon in einem unserer anderen Podcasts? Das wäre schön. Bis dahin.